Wir hören auf ein Bibelwort aus 1. Könige 8. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest hören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte, und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, so wollest du gnädig sein. Amen. Liebe Gemeinde, wie im Himmel. Ein wichtiges Thema. Wer weiß schon, was der Himmel ist? Oder wo der Himmel ist? Oder was im Himmel ist? Das Wort Himmel ist für viele entleert und so mancher möchte nicht sagen, denn so wie man den Mund aufmacht, muss man mit Spott rechnen. Heute wollen wir dieses Wort hören, wie der Salomo gebetet hat, als der Tempel eingeweiht wurde. Also ein Ort der Anbetung. Ein Haus der Anbetung. Und im Gebet um dieses Haus, da wird deutlich, dass kein Haus der Welt Gott je fassen könnte. Oder für Gottes Gegenwart ja, geeignet schon, aber eben Gott nicht einfassen könnte. Sollte Gott auf Erden wohnen, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ja, wo ist Gott? Wie erklären wir das in der Jungschar? Wie erklären wir das im Jugendkreis? Wie erklären wir es in der Schule? Wie erklären Sie es den Enkeln? Wo ist Gott? Wohnt er im Himmel? Wohnt er in unseren Herzen? So haben wir ja gerade gesungen. Ist der Himmel offen? Kann der Himmel bis zur Erde reichen? Also, einige Bilder haben mich doch sehr beeindruckt. Ich gebe nun gern zu, eine ganze Reihe davon sind in Gommadingen, in unserer Kirche. Wir haben ja so eine umlaufende Empore und da einen Bilderfries, der beginnt mit dem Propheten Jesaja und endet etwa mit Pfingsten. Und beim Propheten Jesaja ist so, wie wir es lesen in Jesaja 6, ich sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron, in Gold. Gott auf dem Thron in Gold. Drumherum umgibt ihn die dunkle Wolke. Man hat also da den Blick in den Himmel. Ich weiß nicht, ob Sie solche Bilder kennen. Ich habe das Motiv letztes Jahr im Urlaub in Dänemark zufällig auch in einer Dorfkirche gesehen. Ich bin kein Kunstgeschichtler. Ich habe das sonst noch nirgendwo gesehen. War ganz überrascht, das so weit im Norden auch zu sehen, überhaupt noch mal wo zu sehen. Und ein Bild in Gommadingen, da reicht der Himmel fast bis zur Erde, nämlich das Auferstehungsbild. Da ist Gott zur Erde gekommen, indem er Jesus auferweckt hat. Da berührt der Himmel die Erde und Gott schafft ganz neues Leben, die Erlösung. Das Tempelweihgebet Salomos ist auch ein Moment, wo Gott den Menschen ganz nahe gekommen ist. Die Anzeichen der Gegenwart Gottes sind komplett erfüllt. Eine dichte Wolke erfüllt den Tempel, so wie bei Jesaja später, dass die Priester ihren Dienst gar nicht tun können. Es ist, also man sieht die Hand vor den Augen nicht. Ne? So stelle ich mir das vor, weil hier kann man ja schon immer was machen, auch wenn ein bisschen Nebel reinkommt. Aber wenn es so dicht ist, dass man nichts mehr machen kann, dann ist ja fast die Gegenwart Gottes mit Händen zu greifen. Da ist eine ganz besondere Atmosphäre. Gott ist da. Vielleicht erinnern Sie sich an solche Momente, wo Sie etwas von der Gegenwart Gottes gespürt haben. Das sind für mich die Sternstunden des Glaubens. Da bekommen wir ein ganz besonderes Erlebnis geschenkt, eine ganz besondere Atmosphäre. Und da kann man eigentlich nur eins machen: anbeten, so wie wir es gesungen haben mit Terstegen. Und das tut Salomo in einer ganz außerordentlichen Weise. Und nun ist Gott gegenwärtig, der Himmel zur Erde gekommen und nichts mehr steht zwischen dem Betenden und Gott. Menschen stehen vor Gott, beten an, halten inne, staunen und werden sich gewiss, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wenn aber der Himmel zur Erde reicht und herunterkommt, bis nach Meidelstetten, dann ist die Grenze durchbrochen. Wir haben das ja so in uns. Himmel, da, Erde, da. Aber schon bei Salomo ist diese Grenze durchbrochen. Und Benjamin Schmolk, dessen Lied wir auch gerade gesungen haben, geht ja noch einen Schritt weiter. Da ist lauter Himmel hier, zieh in meinem Herzen ein, lass es deine Wohnung sein. Also noch einen Schritt weiter, Gottes Gegenwart, nicht nur in der Kirche, sondern im Herzen von Ihnen, von mir. Eigentlich geht es eigentlich nicht von Ihnen und von mir, das, da muss man partout sein. Ne? Das ist zu viel Distanz von dir und von mir, in deinem und meinem Herzen. Dieser große Gott, den aller Himmel, Himmel nicht fassen können. Da werden Grenzen irgendwie pulverisiert. Gott kommt auf die Erde und bringt den Himmel mit sich. Gott kommt in unsere Herzen und bringt natürlich sich selber mit. Seine Kraft, seine Stärke, seine Barmherzigkeit, seine Treue, seine Gerechtigkeit, seine Liebe. Und kommt in unsere kleinen, verzagten, ängstlichen Herzen. Oder auch in Herzen, die über die Maßen selbstsicher, stolz und unbeirrbar sind, kommt Gott mit seiner Weisheit und seinem wirklich grenzenlosen Wissen. Also, ich denke, das ist das große Geheimnis dieses Bibelworts. Wenn Sie etwas vom heutigen Gottesdienst mitnehmen wollten, dann dieses, die Gegenwart Gottes. Wenn Sie das mitnehmen, dann haben Sie einen Segen vom heutigen Gottesdienst. Und wenn wir so in Gottes Gegenwart, in seinem im Kontakt mit ihm leben, dann haben wir etwas mitgenommen. Auch von diesem Gebet, in dem ja, der Salomo einerseits die Grenze scharf zieht, Gott im Himmel, und gleichzeitig wieder auflöst. Aller Himmel, Himmel können dich nicht mal fassen. Wie denn ein Haus, das mit Händen gemacht ist und begrenzt ist und ich weiß nicht, wie groß euer Kirch ist, sagen wir mal so 6, 8 Meter, Wie sollte Gott da drin wohnen?
Ganz unmöglich. Wie viel unmöglich in unserem Herzen, und doch tut er es. Also, da werden Grenzen unserer Vorstellungen pulverisiert.
Und dann diese wunderbare Bitte: Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Hier ist der Ort des Gebets. Hier ist der Ort, an dem wir Menschen erleben können, Gott hört. Hier wird Gott um sein Eingreifen gebeten. Und hier ist Gott da. Und jetzt weiß ich nicht, spüren Sie die Gegenwart oder ist er eher weit weg? Ich denke, beides gehört zu unserem Leben, so widersprüchlich es ist. Beides ist uns da. Luther hat sich damit geplagt, in Sonderheit natürlich an Himmelfahrt. Und so sagt er, man soll nicht denken, er sei hinaufgefahren und sitze nun da oben und lasse uns hier regieren, sondern er ist darum hinaufgefahren, weil er dort am meisten schaffen und regieren kann. Darum hüte ich zu denken, er sei weit weg, sondern er ist da. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Manchmal sehen wir nichts vom Tun Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist in den ganz harten Zeiten des Lockdowns, wo viele Menschen sehr, sehr einsam waren und in Einsamkeit gelitten haben. Wo ist da Gott? Erleben wir da den Himmel weit weg? Das, was uns auf der Erde umstrickt, sehr nahe und was uns Leiden bringt? Oder haben Sie die gegenteiligen Erlebnisse gerade da, die besondere Nähe Gottes? Das mit den Erlebnissen ist so eine Sache. Manches Mal sind wir ganz offen, Gottes Gegenwart zu erleben. Manches Mal gibt es so Momente, die werden durchscheinend für Gottes Gegenwart. Hier und da, ich weiß nicht, wo Sie das letzte Mal das wahrgenommen, gespürt haben. Man kann das ja nicht planen. Gott schenkt das Erlebnis. Und manches Mal merkt man so gar nicht. Aber hinterher denkt man, du, da hatte Gott doch seine Hand im Spiel. Vielleicht eine Stunde später, vielleicht ein Jahr später, vielleicht noch später. Eins aber ist ganz wichtig. Gott lässt sich nicht ergreifen, packen, ergründen, festhalten. Nicht mit der tiefsten Frömmigkeit, nicht mit dem rechtschaffensten Tun. Aber er hält uns fest. Gott sei Dank dürfen wir es immer wieder spüren. So ist Gott und so war er schon, als Salomo zu ihm gebetet hat. So können auch wir zu ihm beten. Herr, mein Gott. Und das ist im Grunde so spannungsvoll wie der Bau eines Tempels. Den Tempel braucht Gott nicht. Den Tempel brauchen wir Menschen. Gott braucht nicht die Kirche in Meidelstetten und nicht in Gommadingen und nicht das Ulmer Münster und nicht die schönste Kathedrale der Welt. So viel Mühe, ja, der Bau und Erhalt der Kirchen kostet, ich weiß von Ihren Maßnahmen in Bernloch, von Meidelstein weiß ich jetzt gerade nichts, aber ich merke, jedes Mal, wenn ich komme, gibt es neue Einrichtungsgegenstände, neue Ausstattungen. Da wird viel Mühe drauf verwendet, aber das brauchen wir Menschen, um Gottesdienst feiern zu können. Wir brauchen einen Ort, an dem wir beten können, an dem wir Zwiesprache mit dem unfassbaren Gott halten können und es nicht verstecken müssen. Es gibt Orte, da wird es schnell peinlich. Ich erinnere mich an einen Film über Luther, ich zeige den immer in der 4. Klasse. Und da wird dann das Gebet thematisiert,
der Interviewer von Was ist was, oder so eine Mischung zwischen Spaßvogel und Interviewer, geht dann mit dem Bischof eine Weißwurst essen in Nürnberg und dann sagt er Tischgebet und sagt der Bischof, ach, hier nicht. Gell? Es gibt Momente, wo man sich peinlich macht oder zum Narren macht, zum Affen, wo gelacht wird, wenn man deutlich macht, dass man betet. Hier nicht. Deshalb brauchen wir ein Gotteshaus, wo wir beten können, wo man das nicht verstecken muss, wo es nicht peinlich ist, wenn ich sage, ja, ich glaube, ich vertraue auf Gott und er ist das Wichtigste in meinem Leben. Deshalb brauchen wir diese Orte, an denen wir zu Gott rufen und ihn auch suchen, ihn, der uns schon längst gefunden hat. So ist lauter Himmel hier. Amen.